Stark im Sturm, ein Podcast von und mit Jens Alsleben und
Jörg Weidenfeld.
Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge mit mir am Mikrofon, wie immer, der liebe Jörg. Moin, Jörg.
Moin.
Ja, und ich grüße euch aus dem schönen Hamburg. Heute geht es um eine Thematik, die mir heute beim Kaffeetrinken bei meiner Mama irgendwie in den Kopf gekommen ist, nämlich sind deine Ängste wirklich deine? Und da will ich euch ganz kurz eine kleine Geschichte vorlesen. Der ein oder andere von euch kennt es mit Sicherheit, das Affenparadox. Und die Geschichte geht as follows. Eine Gruppe von Wissenschaftlern sperrte 5 Affen in einen Käfig. In der Mitte des Käfigs war eine Leiter mit Bananen drauf. Und jedes Mal, wenn ein Affe die Leiter hinaufkletterte, wurden die übrigen Affen von den Wissenschaftlern mit kaltem Wasser nass gespritzt. Nach einer Weile wurde jeder Affe, der die Leiter hinaufkletterte, dann von den übrigen Affen angegriffen. Und das führte dazu, dass nach einer gewissen Zeit sich kein Affe mehr traute, auf die Leiter zu steigen, unabhängig davon, wie groß die Versuchung war. Im nächsten Schritt des Experiments entschieden sich die Wissenschaftler, einen der Affen gegen einen neuen auszutauschen. Und natürlich das Erste, was dieser neue Affe tat, war, die Leiter hinaufzuklettern, um an die Bananen zu kommen. Das hatte jedoch zur Folge, dass die anderen Affen ihn sofort angegriffen haben. Und nach mehreren Wiederholungen lernte auch der neue Affe, die Leiter nicht mehr hinaufzuklettern, obwohl er gar nicht wusste, warum. Als dann ein zweiter Affe ausgetauscht wurde, wiederholte sich das Spiel. Aber auch der wurde dann von den zuvor ausgetauschten Affen ebenfalls angegriffen. Und dieser Vorgang wurde von den Wissenschaftlern so oft wiederholt, bis keiner der ursprünglichen Affen mehr im Käfig war. Es blieb also eine Gruppe von 5 Affen, die nie mit kaltem Wasser nass gespritzt worden waren, aber die trotzdem aufgehört haben, die Leiter hochzusteigen und sich dagegen entschieden, ihrem Trieb zu folgen. Und wenn man jetzt die Affen fragen würde, warum sie eigentlich nicht mehr auf die Leiter klettern, was würden die wohl antworten? Vermutlich Folgendes. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das läuft hier so. Und jetzt ist natürlich die Frage an euch, wo in eurem Unternehmen herrschen affenähnliche Zustände? Also wo seid ihr nicht bereit, Dinge zu ändern und übernehmt einfach alte Gewohnheiten, also Ängste, die eigentlich gar nicht eure Ängste sind? Und an dieser Geschichte aufgehangen wollen wir heute mal über dieses Thema sprechen.
Ja, und das ist in so vielerlei Hinsicht relevant. Das sind ja, wenn wir mal über akquirierte Ängste oder geerbte Ängste oder überlieferte Ängste sprechen, das fängt ja an mit, es gibt ein berühmtes Buch, das heißt Kriegsenkel, ja. Wo also quasi die geerbten Ängsten von den mehreren Generationen die Großelterngeneration war eine Kriegsgeneration, dann deren Kinder, die entsprechende Ängste geerbt haben, mit entsprechenden Glaubenssätzen, die damit verbunden sind. Und mit dieser Erwartungshaltung vom Leben wir dann auch ins Leben gehen. Also wie viele haben von uns gehört in der Kindheit, dass Geld wächst nicht an den Bäumen? Und das freut dich, wenn wir Schule findest du scheiße, ja, wird später noch härter. Ne? Dann kommt der Ernst des Lebens, dann kommt dies und das und muss gucken, dass sicher ist und was an der Seite legen for a rainy day. Also ich meine, wenn man sich mal bewusst wird, wie viele Angststories man hört, wie viel Angst man hat vor Vorgesetzten. Also ne, stellt euch mal vor, ihr habt gleich, gibt es einen spontanen Anruf vom Chef und sagt, komm mal vorbei. Wie sehr wird einem dann das Machtgefälle bewusst und daraus eine Angst, obwohl man selbst noch gar keine wirkliche negative Erfahrung mit diesem Menschen gemacht hat? Ja, so, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, glaube ich, was in unterschiedlichen Ausmaßen auch jeder von uns.
Ja, also vielleicht auch da, ich bin jetzt kein Mediziner und alle Mediziner unter euch mögen mir verzeihen, wenn ich das nicht richtig formuliere, aber die Epigenetik hat uns, also moderne Form der Genetik hat uns ja heute klar vor Augen geführt, dass sich Traumata vererben. Und zwar in Form von Enzymen, die sich in den Proteinschäumen, die die DNA umgeben, anhaften und quasi dann auch mitvererbt werden. Und wir haben, ich habe gehört, bis zu 8 Generationen im Endeffekt die Traumata unserer Vorväter mitgeerbt. Und manchmal handeln wir, oder im Säbelzahntiger-Sprech zu bleiben, manchmal bewerten wir unbewusst etwas, was wir beobachten, als für uns bedrohlich, obwohl wir mit dieser Situation noch nie konfrontiert waren. Also das heißt, bei mir zum Beispiel war es so, ich habe mein Leben lang Existenzängste gespürt. Also ich hatte immer große Angst davor, irgendwie mal in ein Loch zu fallen und auf der Straße zu enden. Und ich kann das gar nicht erklären, außer wenn ich zurückgucke und sehe, dass meine beiden Eltern und auch Großeltern als Kriegsflüchtlinge alles verloren haben. Die komplette Existenz der Familien vaporisiert wurden und die alle an einem anderen Ort mit nichts wieder neu angefangen haben und dieses Traumata auch eben auf mich übertragen haben. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich bin tatsächlich in eine Familienaufstellung gegangen und habe mich mit allen männlichen Ahnen von mir bis 1740, so weit kann ich direkt zurückgehen, an einen Tisch gesetzt und habe mir versucht, erklären zu lassen von denen, wie sie aufgewachsen sind, was sie erlebt haben, also zeitgeschichtlich, um zu verstehen, warum die so waren, wie sie waren. Und das ausgelöst war eben durch einen meiner Großväter, der ein Nazi war, ein überzeugter Nazi, und mich das wirklich mein Leben lang begleitet hat, die Frage, wie viel Nazi steckt eigentlich in mir, ne? Weil ich ja auch sein Erbgut trage. Und über diese Familienaufstellung habe ich mich dann quasi versöhnt mit meinen Ahnen und bin dann hingegangen und habe zu meinen Söhnen gesagt, jetzt ist Schluss mit der Erbsünde. Hier ziehe ich eine Linie. In dem Moment, wo ihr drei irgendetwas spürt, wo ihr nicht wisst, wieso ihr das habt und das eigentlich gar nicht zu euch passt, dann projiziert das mal zurück auf mich und dann lasst uns darüber reden und ich stelle mich dann der Verantwortung und wir gehen da wirklich ins Gespräch miteinander, damit ihr versteht, woher das kommt.
Sehr spannend. Sehr spannend. Hast du schon irgendwie, sagen wir mal, ist denn so ein Event schon mal passiert? Also haben deine Kinder dich dann schon mal angesprochen auf etwas?
Ja, wir machen das immer so spaßig, so nach dem Motto, naja, wir wissen ja, woher wir das haben. Das haben wir ja von dir. Und dann gab es eben ganz viele Momente, wo ich einfach auch mal erzählt habe, was mir so passiert ist. Also die Jungs wissen also sehr, sehr genau Bescheid, was ich für Traumata erlebt habe. Und auch nicht nur ich, sondern meine Eltern, Großeltern. Und das ist übrigens auch im Coaching was wir gerne machen, das ist die sogenannte Lifeline-Übung. Dass wir, gerade wenn wir mit Führungsteams arbeiten, hingehen und sagen, guck, zieh mal eine Linie, deine Lebenslinie sozusagen, und dann trag mal ein, entlang der Jahreszahlen, was waren jetzt besondere Glücksmomente für dich und was waren besonders schlimme Momente. Ne? Wie ich jetzt zum Beispiel als junger Student meine damalige Freundin beim Autounfall verloren habe, was für mich ein traumatisches Ereignis war, was sehr, sehr viele Dinge dann letztendlich ausgelöst hat bei mir. Und dann lassen wir diese Lifeline sozusagen die Leute ihren Kollegen erklären. Und was dann einsetzt, ist ein viel, viel, viel besseres Verständnis dafür, warum bestimmte Bewertungen eben vorgenommen werden. Und die Leute fangen dann an, auch viele Dinge, die sie vorher vielleicht auf sich bezogen haben, beim anderen lassen zu können. Also selber nicht in eine falsche Bewertung zu gehen, sondern in bestimmten Situationen zu sagen, okay, jetzt spinnt er wieder, weil sein Opa damals, keine Ahnung, den Bauernhof angezündet hat. I get it, aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich kann höchstens dann auf ihn zugehen und sagen, du, pass auf, ich glaube, du siehst jetzt wieder den brennenden Hof. Komm mal runter. Ich glaube, du bewertest die Situation Kommunikation falsch. Und das ist eine sehr wirkmächtige Übung, auch im Corporate-Kontext, um genau das, nämlich ererbte, archaische Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Traumata in irgendeiner Form zumindest mal konstruktiv anzugehen.
Ich glaube halt eben auch, dass das Bewusstwerden ist eigentlich der wesentliche Erfolg in dieser Übung. Also, dass die Dinge, die unbewusst sind, dass die jedem, als sie einem bewusst werden, auch selber klar sind. Was aber, denke ich, auch wichtig ist, es darf nicht dann die Legitimation sein, um für sich zu sagen, okay, und deswegen kann ich da immer feuerfrei, weil jetzt hat ja jeder Verständnis, sondern es geht darum, sich über die Bewusstwerdung die Themen loslassen zu können. Ja. Also indem ich eine Angst als eine ererbte identifiziere und entlarve, darf ich sie dann auch loslassen.
Ja. Also loslassen will ich vielleicht ein bisschen korrigieren, weil sie wird ja nie weg sein. Aber du kannst die Angst im Sinne der Gustavschen Säbelzahntiger-Mythologie, du kannst die Angst schrumpfen und sie zu einem weisen Ratgeber machen. Also Beispiel meine Existenzangst, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe gesagt, okay, was muss ich eigentlich tun, um meiner Existenzangst, die nun mal da ist, aber ich sag mal, den Raum zu geben, dass sie nicht anfängt zu quieken. Ja, und habe dann eben gesagt, okay, ich mache ganz viele sehr gute und tiefgehende Weiterqualifizierungsmaßnahmen. Also ich mache einfach möglichst gute Dinge, damit ich wirklich weiß, was ich tue, damit ich eben hohe Qualität auch meinen Kunden versprechen kann. Das heißt also, ich habe tatsächlich angefangen, mit meinen kleinen geschrumpften Säbelzahntigern tatsächlich immer in den Dialog zu gehen. Ich nehme das ernst und ich lass sie aber mich nicht mehr kontrollieren. Und das ist das, was du sagst. Hinweis als Signalgeber wichtig, aber dann muss ich, anstatt vom Reiz direkt in die Reaktion zu gehen, mir eine Millisekunde länger Zeit geben, die ich dafür nutze, um dann quasi auf die Metaebene zu gehen, zu beobachten, was passiert da eigentlich gerade mit mir. Aha, da ist sie wieder, der Existenzangst. Hat sie hier eine Berechtigung? Nein, hat sie nicht. Also muss ich ihr jetzt im Prinzip nicht folgen und mich irgendwie verkrampfen, sondern alles ist gut und ich kann ganz bewusst eine andere Handlung vollziehen, als ich vielleicht unterbewusst gemacht hätte. Also dieses bewusste Umgehen damit ist, glaube ich, auch der Weg in die Freiheit, in die Innere.
Mir fällt gerade ein Clip ein von Will Smith. Mhm. Also wenn ihr das mal googelt auf YouTube, Will Smith 4, dann erscheint eine Rede, die er in der Talkshow gegeben hat, übers Fallschirmspringen. Und zwar war mit ein paar Freunden in Dubai und die haben also abends in einer belusteten Runde ein bisschen angeschickert, gesagt, oh ja, morgen gehen wir Fallschirmspringen. Ja, so. Und als dann der Alkohol verstoffwechselt war und dergleichen, trat dann die Angst ein, wie haben wir das jetzt echt verabschiedet und haben wir das jetzt echt beschlossen. Hey, okay. Am anderen Morgen am Treffpunkt waren sie dann noch plötzlich alle da. Ne? So. Und also der hat dann also, durch die Hölle gegangen vorher. Der hat nachts nicht geschlafen. Du konntest dein Frühstück nicht genießen mit allem und dran. Wollte aber auch nicht der Feigling sein, der dann da nicht mitspielt. Ne? Und alle drumherum waren so, ja, mein Alter war bei Navy Seals und dies und das. Also und er hatte die Knie. Ne? Sondern ist er mit dem Tandemflieger dahin. Also er hatte quasi Terror bis zum eigentlichen Absprungpunkt. Ne? So, und er hat gesagt, und die Sekunde, in der er abgesprungen ist, war es ein reiner Bliss. Ja, so, es war ein großartiges Gefühl, dieses Gefühl irgendwie zu fliegen und irgendwann dann sicher zu landen mit dem Thema. Und er hat also gesagt, in dem Moment der maximalen Gefahr, als sie wirklich tatsächlich da war, war gar keine Angst mehr da. Also das stützt ein bisschen das, wie du stellst dich deiner Angst und gehst eigentlich dahin. Und indem du das tust, verschwindet die Angst, dass der wirkliche Terror war in all der Zeit bis vor dem Absprung, für den es fachlich, sachlich eigentlich keinen Grund gab. Ja, so. Und da es vielleicht einen Grund gegeben hätte, war die Angst weg. Und wo er also seine Schlussfolgerung sagt, Gott hat die geilsten Sachen hinter die Angst gesetzt. Ja, so, also wenn einem das gelingt, das abzulehnen, also das ist die Ermutigung da drin. Ja, ja, so, dass also da ist ganz viel, ist ein ganz großer Schatz hinter seiner Angst, die besonders die Ängste, die einem einen sehr davon abhalten, eigentlich den Weg zu gehen, den man gehen möchte. Also wenn ich jetzt dein Unternehmertum mal als Beispiel nehme, was wäre das dein Herzenswunsch, dich selbstständig zu machen, und deine Angst würde dich so paralysieren, dass du das, was du eigentlich machen willst, nicht machen kannst und dem unerfüllten Wunsch auch immer im System hinterherbringst. Ich glaube, das ist eigentlich der wesentlichste, die wesentlichste Belohnung hinter dieser Übung. Seine Ängste, besonders die geerbten Ängste, denen bewusst zu werden und die handelbar zu machen. Weil wir also ganz viel, also wenn wir das nicht tun, dann leben wir in den Tag mit einer dominanten Bildervielfalt von Vorstellungen, die beängstigend sind, ohne dass sie mit der Realität eigentlich irgendwas zu tun haben.
Ja, ich meine, wir folgen dann unbegründeten Erwartungshaltungen, die sich aufgrund von Erlebnissen unserer Vorvätern entwickelt haben, aber überhaupt nichts zu tun haben mit unserer aktuellen Situation. Also das ist für mich der maximale Punkt zum Thema gelebt werden, ne? Also dann lebe ich nicht aktiv, sondern dann werde ich gelebt von Erlebnissen meiner Vorfahren, die sich dann in Erwartungshaltungen auf das, was vielleicht kommen könnte, ummünzen, die mein Handeln steuern.
So, und dann kann es in dem einen Fall sind es die Vorfahren, aber du kannst auch Überlieferungen von, sag jetzt mal, Kollegen, du kommst in eine
Genau.
Abteilung rein, ne,
Und
das sind wir bei dem
hier.
Affenbeispiel, super, ja, so, die dir dann irgendwie von 20 Ängsten erzählen, die du noch nicht hast, und plötzlich nimmst du die auch an.
Und das ist übrigens auch nochmal ganz interessant. Ich habe vor, na, das ist bestimmt schon 30 Jahre her, mal ein Buch gelesen von zwei Beratern von A.T. Kearney. Und das hieß Hidden Rules. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig. Und in diesem Hidden Rules ging es darum, dass sie aufgezeigt haben, dass ihr Beratungsansatz damals, 40 Jahre her, dass sie den Beratungsansatz gewechselt haben von Prozessberatung hin zu, was gibt es denn hier im Unternehmen für heimliche Spielregeln? Also die Affenregeln sozusagen, weil sie eben auch festgestellt haben, dass die Affenregeln die eigentlichen Regeln sind, die alle befolgen. Das heißt, die tatsächlich niedergeschriebenen Regeln sind noch nicht mal ansatzweise so stark wie diese heimlichen Spielregeln. Weil die heimlichen Spielregeln tatsächlich dazu führen, dass die Menschen sagen, wenn ich die nicht befolge, dann schadet das meiner Sicherheit, meiner Perspektive und meiner Kontrolle. Also das sind die tatsächlich handlungssteuernden Regeln. Und deswegen ist es unbedingt wichtig für jeden, der neu in ein Team kommt oder der mit Teams arbeitet, zu versuchen zu verstehen, wie sind denn eigentlich hier diese heimlichen Spielregeln und was müssen wir tun, um die heimlichen Spielregeln so anzupassen, dass sie wieder zum heutigen und zukünftigen Kontext passen.
Spannend.
Ja, also fand ich total cool, und ich bin seitdem da extrem sensibilisiert darauf. Und versuche das auch immer anzusprechen, ne? Also das ist dann auch häufig dieser Elefant im Raum. Weil genau wie in diesem Affenbeispiel, wenn ich die Leute dann frage, wieso machten ihr das jetzt so? Warum folgt ihr denn eigentlich diesen Regeln? Ich kriege ja immer die Antwort, ja, keine Ahnung, gute Frage, wissen wir nicht wirklich. Und allein dann in dem Anstoßen durch diese Frage liegt dann auch die Kraft, die Dinge einfach zu ändern. Weil dann sitzen dann plötzlich diese fünf neuen Affen in einem Raum, werden mit dieser Frage konfrontiert und kommen dann zum Schluss, weil es ja alles sind ja keine Affen, sondern es sind ja hochintelligente, auch erfahrene Leute, dass sie dann sagen: Oh wow, ja, jetzt wir verstehen jetzt, es gibt gar keinen Grund, dieser Regel zu folgen. Wir schaffen die einfach ab oder wir verändern die. Und dann werden neue Regeln gesetzt, auch heimliche Spielregeln, die dann auch eine andere Dynamik erzeugen. Die Leute sind dann plötzlich einfach aufgelöst im Sinne von, wir haben hier ein Problem aus der Welt geschaffen und wir können gemeinsam mit einer anderen Dynamik weitermachen.
Und wenn wir jetzt mal hingehen und wir machen mal eine zeitliche Fortschreibung davon, wenn wir also in diesen Programmen weiterleben, sozusagen auf dem ängstegetriebenen Autopiloten. Ne? So, wenn ich jetzt mal Wayne Dyer zitieren darf, hätte gesagt, das Leben ist eine sexuell übertragbare tödliche Krankheit. Ja, so. Das heißt also, keiner von uns kommt ja hier lebend aus der Nummer raus. So, und wieder ein schönes Buch, das heißt The Top 5 Regrets of the Dying. Ja, so, das ist, würde ich gerade, wie hieß die Dame? Genau, das sind Bronnie Ware war das. Naja, nur mal die kurz zu erwähnen, ist nämlich die Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, das Leben zu leben, was genau zu mir gehört und nicht das Leben, was andere von mir erwarten. Das ist die Nummer 1 Reue, die Menschen haben, kurz bevor sie sterben. Und ab jetzt, wenn ihr das hört, gibt es keine Entschuldigung mehr, das nicht zu ändern. Ja? So, also dann müsst ihr euch dreimal an die eigene Nase fassen, wenn ihr am Sterbebett euch dann dieses gleiche Ding als Nummer 1 erzählt. Ne? So, dann zweite Sache, Mann, ich wünschte, ich hätte nicht die ganze Zeit mich mit Arbeit beschäftigt. Ne? So, ist ja auch so etwas, also wir haben ja aus der Not und aus dem Leiden eine Tugend gemacht. Ne? Also wenn wir sagen, mein Leben war leicht, da guckt dich jeder belächelnd an, aber ne? Nur die Harten kommen in den Garten, da kriegen wir Applaus für. Ne? So. Und dann, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, wir sind wieder bei Mut, meine Gefühle zu äußern. Ist eine ganz andere, ne? Ist eine ganz andere Angst, die auch überall drin sind. Wenn ich mich zeige, mit allem drum und dran mich verletzlich mache, dann ist das sehr gefährlich. Und damit ist das wie ein Leben unterm Schalldämpfer. Dann, I wish I stayed in touch with my friends. So, also dass man wirklich die Freundschaften, die ordnet man und das macht man, wenn man dann mal Zeit hat zwischendurch, nachdem man mit all seinen Pflichten zu tun hatte. Ne? So, und dann, ich wünschte, ich hätte mir mehr erlaubt, öfter erlaubt, glücklich zu sein. Einfach mal bedingungslos. So, und ich glaube, das ist so ein Thema fürs nochmal bewusst machen, selbst wenn es alle anderen auch tun und selbst wenn alle um einen herum den gleichen Narrativ mit den gleichen Ängsten pflegen, heißt das noch lange nicht, dass das gut und richtig so ist, das so zu tun. Und ich hoffe, dass dieser Podcast euch so ein bisschen sagen wir, dazu inspiriert hat, diesem Thema zu begegnen. Und wirklich dann auch diese Säbelzahntiger gut zu schrumpfen, insbesondere wenn man weiß, dass die geerbte Haustiere sind und noch nicht mal zwei eigene.
Genau. In dem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch jetzt erstmal alles Gute und bleibt wie immer stark im Sturm.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.